Heute zu Gast bei Behind the Sea Martin Sieringhaus. Martin ist CFO und Managing Director bei Simplecamp. Und wem Simplecamp gerade nichts sagt, der kennt zumindest die Spanplatten, die aus den Maschinen herauskommen, die Simplecamp herstellt. Simplecamp besteht in Summe aus 23 Firmen, also wirklich ein gewaltiger Firmenkosmos, der unter anderem eben von Martin gemanagt wird. Und da haben wir uns natürlich auch im Podcast einmal hingesetzt und hinterfragt, was denn da so alles gemacht wird. Als wir mit dem Podcast durch waren, hat Martin direkt gesagt, naja, am Anfang, das hätte ich aber besser machen können, da war ich etwas nervös. Meiner Meinung nach ist das eine Eigenschaft, die ich sehr oft bei Top-Level-Managern und Managerinnen sehe, ganz nach dem Motto Raise the Bar. Das kommt bei ihm vermutlich aus dem Leistungssport, den er früher getrieben hat, im Bereich Golf. Wir sind dann auch einmal durch die Hallen gegangen und haben uns die Produktion angeschaut, unter anderem auch die Gießerei. Da möchte ich an der Stelle auch einfach mal sagen, dass ich einen größten Respekt habe für die Leute da draußen, die ja im produzierenden Gewerbe, speziell auch in Gießereien, arbeiten. Zwei Zitate, die sind wirklich direkt hängen geblieben. Das eine ist, good things don't come from comfort zones. Und das zweite ist, go the extra mile, it is never crowded. Ja, wer Lust hat, jetzt ein bisschen mehr zu hören, dem würde ich sagen, ab in den Podcast, den hören wir uns nämlich jetzt einmal komplett an. Los geht's mit Martin Sieringhaus, dem CFO und Managing Director von Simplecamp. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Martin, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, Franz.
Ich muss danke sagen, ich bin ja heute zu Gast bei euch. Ich bin gerade schon hier draußen vorbeigefahren. Das ist ein riesengroßer Standort. Ihr macht aber auch einiges. Und bevor wir da reingehen, stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Ich bin Martin Sieringhaus, bin glücklich verheiratet, bin Vater von zwei erwachsenen Kindern und bin heute Managing Director und CFO der Simplecamp-Gruppe.
Sehr cool. Was ist schwieriger, CFO und Managing Director oder Vater von zwei Kindern?
Von zwei erwachsenen Kindern, dann ist es schwieriger, CFO und Managing Director zu sein. Zu Grundschul- und zu Schulzeiten wollte ich mit meiner Frau den Job nicht tauschen.
Ja, sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir ein bisschen dahinter blicken, wer hinter der Rolle steckt, schauen wir uns erstmal an, was macht Simplecamp. Es gibt wahrscheinlich einige Leute, die hier den Podcast hören, die kennen euch, aber es gibt wahrscheinlich auch sehr viele, die kennen euch nicht. Erklär doch erstmal du, was ihr macht, wie ihr sozusagen euer Geld verdient.
Also wir sind, glaube ich, wenn man uns einordnen kann, so ein klassischer mittelständischer Gruppe, Konzern. Wir haben eine breite Aufstellung. Das macht auch den Job für mich interessant, dass wir in ganz vielen unterschiedlichen Branchen tätig sind. Die Grundbasis dafür ist immer Konstruktion, Maschinenbau, Montage. Das betrifft uns. Wenn man jetzt eben in die Märkte geht, dann machen wir zu zwei Drittel etwas, was jeder kennt, aber mit uns nie in Verbindung bringen würde, ist, wir stellen Maschinen her, Großanlagen, die aus Baumstämmen oder recyceltem Holz oder auch anderen Pflanzensorten, aus denen man Spanplatten, USB-Platten, MDF-Platten machen kann. Das heißt, viele Leute kennen Produkte von uns, die in der Küche stehen, die, wo man seine Kleidung reinhängt, aber auch in anderen Ländern viel im Hausbau drin sind, das heißt in der Infrastruktur und im Bauwesen, das ist dann die Branche dahinter. Das Tolle dabei ist, was wir immer sagen können, wir haben noch einen anderen deutschen Wettbewerber und im lokalen chinesischen Markt gibt es einen weiteren Wettbewerber, aber wenn man in der europäischen Welt unterwegs ist, wenn man auf einem IKEA-Parkplatz steht, muss man sagen, jede zweite Platte, die da rausgetragen wird, kommt aus einer Maschine, die wir irgendwo auf der Welt hingestellt wird. Und das Gleiche gilt, wenn man amerikanische Häuser anguckt, dann weiß man sozusagen, dass man mit uns eben jeden Tag zu tun hat. Das ist aber nur zwei Drittel. Wir haben zu weiteren 20% unseres Umsatzes haben wir eine große Gießerei hier am Standort. Das ist aber keine Stahlgießerei. Wir machen Kugelgraphit. Also ist ein anderer Werkstoff und es ist eine Handschöpfgießerei. Und hier ist, glaube ich, das Besondere, dass, jetzt übertreibe ich wahrscheinlich, aber eigentlich fängt es erst bei 3 bis 5 Tonnen überhaupt an, bei uns interessant zu werden, einen Teil zu bestellen. Und wie so ein kleiner Junge stehe ich hier gern manchmal abends am Fenster, denn wir haben eigentlich pro Woche so 1, 2 Schwertransporte, die die Gießerei verlassen, weil wir gießen pro Woche zweimal über 100 Tonnen einen Teil ab. Das sind dann Teile, die dann auch wieder jeder in seinem Leben braucht. Wir sind einer der Hauptlieferanten für große Schiffsmotoren. Das heißt, wenn man auf sowas wie eine AIDA steht, dann kann man davon ausgehen, dass die Motoren hier gegossen sind. Wir liefern ganz viel für Steinmühlen, das heißt in Bergwerksbetrieben. Das ist heute ganz viel, aber Tagebaubetrieben, wo Kupfer, Silber, Gold abgebaut wird, wird ja ganz viel, das muss das gemahlen werden. Und hier werden diese Mahlschüsseln und für diese Steinmühlen gegossen.
Mhm.
Dann haben wir einen Bereich in der Heterogenität, der auch, wenn man mal über die administrativen Tätigkeiten ist, ein sehr, sehr spannender Bereich sind. Wir arbeiten in der Nuklearindustrie. Wir gießen auf der einen Seite in der Gießerei den Castor. Wir drehen den aber auch, also wir fertigen den so weit, dass der dann an unseren Kunden übergeben wird, den in den Verkehr bringt. Aber der komplette Castor wird bei uns hergestellt. Des Weiteren haben wir in der Nuklearbranche noch andere Produkte, die wir herstellen. Wir sind im Rückbau mit vielen Themen drin und wir sind auch in der Entsorgung oder in dem Herausschmelzen von Produkten drin, die man nicht in Abfall haben will. Da wird dann gerne auch leicht radioaktive Stoffe genommen, aber da gehört auch Quecksilber dazu. Das heißt, wir haben hier ein Verfahren, wo man sowas wie Quecksilber und leicht radioaktive Stoffe rausnehmen. Das sind so unsere Hauptblöcke, wo wir drin sind in diesen Branchen. Wir haben dann immer noch Nischen, wo wir zum Beispiel Sonderkräne herstellen. Da kann man zum Beispiel die Meyer-Papenburg-Werft nehmen. Die haben in einem Montagebetrieb, sind Kräne von uns an der Decke, die kontinuierlich sich nach vorne bewegen. Und wir haben Rundschienensysteme, wo man dann auf dem Boden verlegt Montageanlagen macht. Da wird zum Beispiel im Waggonbau, dass man eine Fließfertigung bekommt oder für große Landmaschinen wird dann auch die Montage ist. Und das Besondere daran ist, dass da ein 5-Tonnen-Teil draufstehen kann und das kann einen mit eine Person von Hand nach vorne schieben.
Ja,
Wahnsinn. Das also ist die Breite von uns.
Wahnsinn, ja, da hätte man 1883, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass das alles mal daraus entsteht. Übrigens, Grüße gehen raus an die Meyer-Papenburg-Werft, da kommt wahrscheinlich nach dir nächste Woche die Episode raus, oder so ungefähr. Auf jeden Fall können sich die Zuhörer schon mal, die Zuhörerinnen schon mal drauf freuen. Jetzt hast du vorhin gesagt, eine Gießerei, ist das alles im System mit drin oder sind das teilweise auch einfach, sag ich mal, Geschäfte, die dann entstanden sind, die vielleicht miteinander gar nicht so viel zu tun haben? Wir standen ja gerade eben vor dem Bild und haben uns mal so eine ganze Großanlage angeguckt. Da hast du mir erklärt, wie aus Holz dann die Platte entsteht. Und dann hat man auch gesehen, dass eure einzelnen Unternehmen, ich glaube 23 sind, oder?
Ja.
Ja. Auch natürlich miteinander zusammenhängen, logischerweise, immer dieser unternehmerische Spirit. Ist das bei allen so oder gibt es auch welche, die gar nicht mit dem anderen zu tun haben?
Wenn man heute sieht, wie das zustande gekommen ist, dann gibt es ein paar Bereiche, da fragt man sich, also die Strothmann, die in Schloss Holte ist, die machen heute die Rundschienen, die haben eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Mhm. Die kommen aber eigentlich aus dem Bereich, das heißt Fiedersysteme, das sind Bestückungssysteme für Pressen.
Mhm.
Denn ein Teil, und da kommen wir von damals her, wir sind hier in der Stadt der Samt und Seide.
Mhm.
Und früher musste gebügelt werden. Das wäre sehr aufwendig. Und wir sind im Prinzip mit dieser Presstechnik hingekommen, dass man 12 beheizte Pressplatten hat und dann konnte man die Seide dazwischen schieben.
Okay.
Und dann sind die zusammengefahren und dann wurde die Seide gepresst.
Wow.
Ja, und oder gebügelt. Das ist der Ursprung, warum wir hier in Krefeld sind und warum hier so ein Unternehmen ist. Und man hat probiert immer, was man alles pressen kann. Und früher war das kein kontinuierlicher Prozess, weil heute ist das ein kontinuierlicher Press. Unsere ContiRoll macht eben aus einem Holzkuchen, der vorher zerkleinert und getrocknet wurde. Und das sind eben ganz viele unserer Firmen, die sind dann auch mit akquiriert worden über die Zeit. Dann hat man einen Zerkleinerer dazu genommen. Einer, der macht die Trocknung, einer macht die Spanlegung. Dann geht es darum, dass der Leim mit eingespritzt werden muss. Das ist alles so sozusagen natürlich gewachsen. Mhm. Aber bei der Presstechnik gab es eben, um jetzt wieder den Bogen zu der Strohmann zu springen, es gibt ja auch Sachen, die werden nur einzeln gepresst, die wir machen. Also ist eigentlich unser Hauptthema, aber zum Beispiel Flugzeugteile sind Großpressen, die gepresst werden müssen. Und die Teile müssen reingelegt werden und wieder rausgelegt werden. Das sind Fiedersysteme, die hat die Strohmann gemacht. Wir machen aber heute keine oder kaum nur noch Fiedersysteme. Und die haben sich weiterentwickelt zu Rundschienen. Das ist also eine völlig Eigenentwicklung, die man dann als Entwickler und wir als Maschinenbauer gesagt hat, dieser Markt mit Fiedersystemen wird eigentlich immer weiter wegsubstituiert. Und dann hat sich das Unternehmen aber gesagt, was können wir mit den Fähigkeiten und Kompetenzen machen und sind auf Rundschienen gekommen.
Perfekt. Ich glaube, das ist auch der Spirit, den man hier so in Deutschland und im Mittelstand lebt. Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, so 3 bis 5 Tonnen Teile, aber ihr seid auch Weltrekordhalter. Das ist dann eher so der Faktor 10, oder?
Ja, oder unser Weltrekordteil ist bei 320 Tonnen. Ja. Das sind dann Strukturbauteile, die man braucht, um eine große Anlage zu bauen, die irgendwo eine Stützfunktion mit drin haben. Und auch im Tesla-Werk in Grünheide sind Strukturbauteile von uns drin, damit man sieht, wir sind an vielen Stellen in der Transformation drin. Und das ist auch, wenn man jetzt das Portfolio von uns nimmt, dann guckt man auch, nimmt man natürlich immer gerne den Nuklearbereich, wo wir eher im Rückbau mit drin sind. Mhm. Aber Holz und wenn man unsere Kunden sieht, die ja alles aus Holz machen, das ist natürlich, wo es um Nachhaltigkeit geht, wo es einen richtig Freude macht, dass man in dem Bereich mitarbeiten kann. Und da gibt es auch neue Produkte von uns, dass man eben nicht nur Platten macht, sondern auch Dämmstoffe machen kann. Ja, dass man das, wenn man sieht, dass in den vergangenen Jahren Häuser immer die Chemie draufgelegt bekommen haben, um eine bessere Isolierung zu bekommen. Solche Produkte sind jetzt auch aus Holzspänen möglich, wo man dann wirklich dicke Platten mit Luft drin dazwischen hat und produzieren kann. Da sehen wir also noch ein großes Wachstumspotenzial, dass wir da im Hausbau in den Sektor eindringen können.
Ja, also sehr, sehr stark. Ich glaube, Engineering und Services spielen auch immer eine größere Rolle jetzt. Magst du da noch 2, 3 Sätze dazu sagen, wie das sozusagen in das Produkt mit reinwächst?
Ja, man darf bei den Produkten vielleicht von der Größenordnung sehen, dass wenn wir so eine Anlage sehen, dann ist das Gesamtinvest von unserem Kunden gerne eine 500 Millionen von so einem Invest. Und wenn wir unseren Anteil davon bekommen, dann reden wir gern über Auftragsvolumina, die fangen so bei 15 Millionen an, die gehen aber auch gerne mal dann über 50 oder 70 Millionen. Das kommt immer darauf an, ob der Kunde alles von uns nimmt oder ob er nur bestimmte Komponenten nimmt. Und wir haben natürlich eine klare Modularisierung und bestreben auch immer weiter eine Modularisierung, aber jeder Kundenauftrag ist natürlich irgendwie besonders. Ja, und die Lage, an der der Standort steht, der wird bei uns zum Beispiel in einer eigenen Einheit gemacht, das ist unsere Architekteneinheit, sage ich, das ist die Sikoplan. Da kann der Kunde vorher in der 3D-Brille komplett durch seine Anlage durchgehen. Der legt aber auch klar fest, wo auf der Bodenplatte am Ende die Trockner stehen, wo die Zerkleinerung hinkommt, wo der Holzplatz ist, wo unsere Anlage ist, damit am Ende auch für den Bau am Ende alles zusammenpasst, denn eins ist bei uns besonders, wir machen hier viel im Engineering, zusammengebaut wird es das erste Mal beim Kunden, das ist anders als bei vielen anderen Maschinenbauer, es gibt natürlich Vormontagen von Teilen, aber wirklich, dass das Produkt am Ende funktioniert, ist immer im Großanlagenbau beim Kunden der Fall und das ist auch die große Herausforderung von uns, das heißt unsere Montageteams, die teilweise 2, 3 Monate vor Ort beim Kunden arbeiten, die haben wirklich am Ende den Spirit, nicht nur zusammenzubauen, sondern die Maschine auch in Betrieb zu nehmen. Und dann gibt es die erste Platte. Das wird immer gefeiert. Ja. Und dann muss in den laufenden Produktionsprozess, so eine Anlage läuft Tag und Nacht. Ja. Die wird vielleicht mal Weihnachten abgestellt in der richtigen Gegend. Aber ansonsten ist das für den Kunden verlorenes Geld, wenn die Anlage steht.
Na klar. Gut, wir haben vorhin schon gehört, so 23 Unternehmen sind es in Summe. Kannst du noch ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Also das, was man öffentlich machen kann, so Mitarbeiteranzahl und Umsatzgrößen?
Also bei der Mitarbeiteranzahl sind wir ungefähr so bei 2700 Mitarbeitern. Wir sind im, ich sag mal, im letzten oberen Drittel vor der Milliarde. Unsere Wachstumsziele, auch in neuen Branchen, aber auch in den Märkten, ist es klar, dass wir mal die Milliarde knacken wollen. Haben wir bisher noch nicht, aber kämpfen wir hart drum.
Sehr gut. Ja, ich glaube, man hat so ein bisschen jetzt einen Überblick gekriegt, was du sozusagen machst. Was würdest du denn sagen, sind so deine ein, zwei Top-Challenges jetzt in der Rolle als CFO, MD in dem Bereich? Kann alles sein, kann natürlich auch externe Faktoren sein, interne Faktoren. Aber was würdest du sagen, sind so die ein, zwei Themen?
Also wenn man mal eines der Top-Challenges nimmt, ist, ich bin von der Familie und vom Beiratsvorsitzenden geholt worden mit der Erklärung, bis vor 3-4 Jahren gab es hier oben nur eine Finanzholding drüber. Das heißt, man hat die 23 Firmen wirklich sehr, sehr autark und einzeln und über Beiratsmeetings geführt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es ja ganz viele Firmen, das habe ich ja schon erklärt, die aber in der gleichen Branche und für den gleichen Kunden arbeiten und es wenig Synergien gibt. Mhm. Ja, das ist also eine Herausforderung, eine Holding aufzubauen, dass man diese Synergien auch ziehen kann. Und hier aus der Erfahrung, wenn man jetzt mich viele C-Level-Kollegen fragen würde, dann sagen die, boah, wir haben bestimmt schon mal ein Programm gemacht, weil die Overhead-Kosten, die durch eine Verwaltung kommen, die sind alle viel zu hoch. Und hier ist wirklich die große Herausforderung, wo macht es denn Sinn? Wo ist der Grenznutzen richtig groß? Da macht eine Corporate-Abteilung Sinn und da lohnt sich auch jemand aus der bestehenden Organisation zu finden, der das für die gesamte Gruppe macht. Mhm. Oder hier zu sagen, nee, hier ist aber gar kein Grenznutzen mehr da, dass ich da jetzt noch eine weitere Anweisung schreibe und wir noch einen Mitarbeiter haben und wir noch was prüfen. Und das aus der Erfahrung aus meiner vorherigen Zeit, ist das einfach toll, dass man sowas mitgestalten kann und sagt, boah, jetzt sollten wir aber aufhören. Jetzt macht das aber keinen Sinn mehr, weil jetzt stellen wir eigentlich nur noch Personalkosten ein, aber eigentlich rentiert sich das für uns überhaupt nicht mehr, dass wir hier noch eine weitere Holding haben. Das heißt, dieses, man hat selber immer darüber geschimpft, jetzt baut man es neu auf, aber man muss irgendwann aufhören, weil man erkennt und ab jetzt macht es keinen Sinn mehr. Das zweite ist diese Riesenheterogenität. In der Prozesslogik wird dann gesagt, und du hast das vorhin schon gefragt, unser Hauptprodukt ist natürlich Engineer to Order. Das heißt, der Kunde gibt uns einen Auftrag und als erstes wird erstmal konstruiert und es wird genau einmal hergestellt. Im Servicebereich, was bei solchen Anlagen, die, wenn sie nur einen Tag stehen, Millionen Kosten an Ausfällen für den Kunden hat, ist es natürlich aber gerade im Service- und Ersatzteilbereich, brauchen wir eigentlich sowas wie Pick-to-Order oder Assemble-to-Order. Das heißt, das ist ein ganz anderer Prozess, den wir aber in der Gruppe natürlich probieren wollen, mit den gleichen Systemen und Prozessen abzubilden und nicht alles doppelt und dreifach zu machen. Ja? Und die Systeme sowohl vertikal als auch eben über diese 23 Gesellschaften horizontal miteinander zu vernetzen, wo es das früher gar nicht gegeben hat, das ist unsere größte Herausforderung. Mhm. Ich glaube, eine weitere Herausforderung ist natürlich, wir reden ganz viel über KI, wir reden über Fachkräftemangel. Das sind große Challenges, die wir haben. Was man bei vielen hier merkt, wenn man das hat, es hat halt ganz viel mit Change zu tun, weil viele Sachen, wenn wir sagen, hey, das kennen wir doch, das müssen wir doch einfach umsetzen, aber unsere Mitarbeiter in der Branche, die eine Riesenexpertise haben, kennen viele Dinge nicht oder haben viele Dinge 10 Jahre so nicht gemacht, sodass man ja nicht einfach sagen kann, boah, das machen wir jetzt einfach. Ja. Ja, sondern da muss man sagen, warum muss man das machen? Und was mit Ingenieuren immer ganz, ganz toll ist, man muss denen das immer gut erklären, weil Ingenieure wollen das auch immer bis ins letzte Detail verstehen, wenn sie es verstanden haben. Dann setzen die das aber auch in der Geschwindigkeit um, die richtig Spaß macht.
Ich glaube, das wäre sogar schon fast ein cooles Follow-up-Thema, wenn wir mal eine inhaltliche Episode machen, wie man so eine Zentralisierung macht. Wo fängt man an und wo es vielleicht auch dann stoppt? Das können wir uns mal parken. Sehr interessant. Schauen wir mal rein. Wie bist du denn dahin gekommen? Wie wird man denn CFO bei Simple Come sozusagen. Fangen wir da an, wo wir anfangen müssen, damit man es versteht.
Ja, die Frage ist ja, was wird einem eigentlich eingepflanzt, dass man diesen Weg bis ins C-Level überhaupt startet, beginnt? Wer hat einem geholfen? Das Faszinierende ist, ich habe mir ja im Vorfeld darüber ein paar Gedanken gemacht. Ich kann mich erinnern, wir hatten in der 11. Klasse, hatten wir Sozialwissenschaften, hieß das damals, und wir hatten eine Exkursion. Damals hießen die Axo Nobel. Ja, ich glaube, sie sind heute mehrfach übernommen worden. Und da war tatsächlich ein Vorstand aus dem C-Level und hat sich 2 Stunden Zeit genommen und hat uns erklärt, was er so macht. Ich fand das total spannend und habe gesagt, okay, er ist natürlich da ganz, ganz, ganz weit oben. Und der hat auch gesagt, das ist viel Arbeit. Habe ich mich nicht von schrecken lassen. Und das Zweite davon, das kommt bei meiner Person, wenn man aber auch nach mir googelt, findet man das immer. Ich habe mit 8 Jahren Golfspielen angefangen, wurde mit 14, 15 Jahren auf NRW-Seite in Kader noch mit aufgenommen. Das heißt, ich habe wirklich Leistungssport im Golf betrieben. Und Leistungssport bedeutet, man braucht Disziplin, man braucht tatsächlich auch viel Fleiß, nicht auf die Uhr gucken, ja. Man muss immer wieder mal was Neues auszuprobieren, ob man guckt, boah, da ist aber nochmal eine Möglichkeit, sein Zäunchen, was man bis jetzt gegangen ist, noch einen Meter zu verschieben, um dann vielleicht nochmal ein anderes Leistungsniveau zu bekommen. Und die Tugenden, als ich angefangen habe zu arbeiten, nach meinem Wirtschaftsingenieurstudium, habe ich mit den beiden Sachen so sagen, okay, Golf habe ich im Alter von 25 erstmal völlig zur Seite gelegt. Danach habe ich, glaube ich, 8 Mal so im Jahr gespielt. Ja, so wirklich völlig. Aber die Tugenden, fleißig zu sein, über die Dinge nochmal nachzudenken, wie kann man sie denn anders machen, wie kann man jeden Tag helfen, dass das Unternehmen ein bisschen besser wird. Das sind natürlich Tugenden, die habe ich mir beim Arbeiten immer wieder behalten. Ich sage dann auch gerne, da gibt es diesen englischen Satz, raise the bar, ja, jeden Tag nochmal darüber nachdenken, ob man nicht irgendwie die Latte nochmal ein bisschen höher legen kann, hilft sehr.
Wenn man das googelt, findet man aber, dass du jetzt schon noch Captain bist, oder ist das auch veraltet?
Nee, das ist veraltet, das ist noch Golfclub, das guckt man, das ist aus meiner Vorzeit, denn jetzt würde ich mal dazu kommen, das ist ja in dem Großraum Ulm, ja, das heißt, nach dem Studium, ja, als Kind aus NRW habe ich mich, glaube ich, bei 20 Firmen in NRW beworben, 1999, und dann habe ich in Heidenheim, kennt man heute die Stadt, damals musste ich wirklich gucken, wo liegt denn überhaupt Heidenheim, habe ich 1999 bei der Voith Unternehmensgruppe in Heidenheim angefangen. Und da, und das ist jetzt noch so ein Punkt, ich habe unfassbar viel Glück gehabt als CFO später mal. Ich habe bei einem Wirtschaftsprüfer angefangen, also bei einem CFO eines Konzernbereiches, der Wirtschaftsprüfer mit Ausbildung hatte, der auf der einen Seite sehr viel Wert darauf gelegt hat, was sind Buchhaltungsregeln, lern mal, wie überhaupt eine Buchhaltung geht und funktioniert, aber auf der anderen Seite im Vertragswesen auch richtig gut war und ich als Assistent schon in Sonderthemen drin war, hier muss eine kleine Gesellschaft geschlossen werden. Es wurden damals viele Vertriebsgesellschaften gegründet und in solchen Themen war ich direkt auch mit drin. Ich hatte also nicht nur den Zahlenteil, wo man über Buchhaltung und Controlling sich profilieren konnte und vor allen Dingen lernen konnte, sondern ich hatte auch den kommerziellen Teil dazu.
Mhm. Du warst ja Vorstandsassistent oder Assistent der Geschäftsführung.
Ja, weil das war eine Ebene unterm Vorstand. Das war ein CFO nicht der Gruppe, sondern das war ein CFO der Feutobo, wo ich angefangen habe 99. Und dann braucht man natürlich braucht man immer Glück, dass man zur richtigen Zeit das Richtige tut, aber der Richtige auch noch zuguckt.
Ja.
Und so ist das in der Voith Unternehmensgruppe dann weitergegangen, dass ich auch Mentoren hatte, auch auf Vorstandsniveau. Und die mich dann, wenn man dann, und dann ist immer die Frage, wo fängt denn C-Level an? Das wäre auch mal eine Diskussion, wo hört es denn auf?
Das stimmt, ja.
Dass ich dann Ende Mentoren hatte, die mich auf Vorstandsniveau dann als am Ende auch als CFO von so einem Konzernbereich gemacht haben im Jahre 2016. Ich glaube, was ich immer noch erwähnen möchte, ist, ich war 3 Jahre in China, habe da ein Werk aufgebaut mit einer dreistelligen Investitionssumme von der Voith-Gruppe. Und in den 3 Jahren bin ich so ein bisschen zum Zehnkämpfer geworden. Ja, weil wenn man mit so einem Werk anfängt, wo nur so in etwa 200 Mitarbeiter arbeiten und wenn man nach 3 Jahren geht, sind über 3000 Mitarbeiter da, da macht man wirklich alles mit. Da lernt man so viel. Das hat wirklich auch viel Spaß gemacht. Es hat aber die Toolbox, die man so selber hat, nochmal extremst erweitert. Und sie hat sie vor allem in dem Thema Führung nochmal erweitert. Ja, denn neben den fachlichen Sachen, dass man Probleme lösen kann als ein C-Level-Manager, gehört ja nun mal Kommunikation und Führung von Leuten dazu. Und in einer anderen Kultur nochmal Führung zu betreiben und dann auch nochmal über seine eigenen Fachgrenzen hinweg, hat mir sehr geholfen. Also da.
Warst du über 20 Jahre da, gell?
Nee, 3 Jahre war. 3 Jahre war ich, habe ich in Shanghai gelebt.
Nee, aber in der Voith-Gruppe in Summe?
In der Voith-Gruppe war ich über 20 Jahre.
Ja, ist natürlich, da hat man dann natürlich in Summe eine sehr breite Ausbildung.
Ja.
Ganz bestimmt. Okay.
Ja. Was man, glaube ich, sagen muss als C-Level, was einem Freude machen muss, in seiner Karriere profiliert man sich ja immer dadurch, dass man Probleme löst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Problem lösen kann, wird dazu genommen, um zu sagen, nehme ich den auch eine Ebene höher. Das bedeutet aber leider, dass die Probleme, die man bearbeiten muss, immer größer werden. Ja. Und man sollte Probleme lieben. Also, wenn man da oben sagt, ich möchte gerne C-Level werden, aber mich eigentlich nicht um Probleme kümmern. Ja. Und dieses Bewusstsein hat mir, glaube ich, immer geholfen zu sagen, das gehört dazu, das Problem, dass ich mich damit auseinandersetze.
Ja, das ist so. Das kann ich auf jeden Fall aus den bisherigen Episoden auch so bestätigen.
Ja.
Wenn man, ich glaube, es ist auch auf der Golf-Seite, ich bin mir auch nicht ganz sicher, da steht auch, dass du go the extra mile, weil die nicht so crowded, also weil die quasi nicht so gut besucht ist. Das würde heißen, dass man aber auch nicht immer im Gegensatz zu dem, was die Leute ja machen, Menschen wollen ja eigentlich immer den Quick-Fix. Die wollen eine Pille haben, um abzunehmen. Die wollen schnell Geld verdienen. Die wollen schnell Umsatz steigern, Hypergrowth und alles. Aber das ist eigentlich nicht der echte Weg, oder?
Das gibt's auch immer. Also es gibt immer Möglichkeiten und man braucht auch an manchen Stellen wirklich eine schnelle Lösung. Man muss halt gucken, was ist nachhaltig und was brauche ich kurzfristig. Ja? Also ich habe auch schon Geschäfte mitmanagen müssen, wo man sagt, jetzt muss ich aber kurzfristig eine Restrukturierung machen und ich muss ganz viel Geld sparen.
Mhm.
Ja, jetzt bin ich als CFO und sage, sparen ist aber keine Strategie.
Mhm.
Ja, sondern da muss dann irgendwann eine Vision dahin, um zu sagen, wie wollen wir denn in 5 oder 10 Jahren da sein?
Mhm.
Ja, und es gibt ja nun immer so, ne, also so ein Phrasenschwein in die Mitte, good things don't come from comfort zones. Ja? Also das kriegt man schon irgendwie einfach gelöst und dann ist das aber nachhaltig wirkungsvoll. Sag ich immer, ja, das ist kurzfristig, aber wenn ich es langfristig haben will, dann muss ich auch diese Extrameile gehen.
So ist es. Und die ist wirklich nicht so crowded. Ich kann mich an mein Studium zurückerinnern, ich habe Physik studiert, das haben nicht so viele gemacht, da war es nicht so crowded, war super, sag ich mal, hart, aber im Nachgang waren irgendwie alle immer sehr, oder haben das immer sehr bewundert, obwohl es auch einfach ein Studium ist. Ne? Man investiert seine Zeit, man beschäftigt sich mit einem Thema und dann muss man halt Prüfungen schreiben und alles Mögliche. Aber das war so der erste Teil, wo ich das auch gemerkt habe, dass diese extra Meile zu gehen, dass sich das auf jeden Fall immer lohnt und das zieht sich noch bis oben hindurch. Ja, sehr spannend. Hast du, weil wir auch gerade vorher über C-Level-Differenzierung gesprochen haben, hast du nochmal einen Unterschied gemerkt, wenn man dann in der Voith-Gruppe sozusagen für den Bereich CFO ist und dann also für Simplecam sozusagen wirklich gesamtverantwortlich ist? Ist das nochmal ein spürbarer Unterschied oder?
Ja, wenn man über das Thema Kommunikation und Führung redet, jetzt ist Voith im Hintergrund auch ein Familienunternehmen, aber man hat auf einer Ebene unterm Vorstand, wenn man für einen Konzernbereich ist, mit der Familie nur sehr, sehr wenig zu tun. Das heißt, wenn man mal über Stakeholder-Management redet, ist das natürlich dann, wenn man direkt an die Gesellschafter berichtet, die auch im Beirat sind und bei uns ist das dann keine Hauptversammlung, sondern wir haben eine Gesellschafterversammlung, wo dann bei uns alle Gesellschafter da sind und zwar von völlig unterschiedlichem Alter, von 18 angefangen bis über 90 Jahre, ist die Art der Kommunikation und was man, welche Vision man erklärt, wie die Aufgaben auch, die das Unternehmen zu bewältigen hat, transportieren muss, wieder was ganz anderes, als wenn man mit Mitarbeitern redet oder auch wenn man mit einem Vorstand redet, der in dem Tagesgeschäft ja auch jeden Tag drin ist. Ja, weil die Gesellschafter, manche beschäftigen sich schon wöchentlich oder monatlich damit, aber viele kümmern sich einmal im Quartal, wenn es eine Information gibt dazu oder auf der Gesellschafterversammlung den ganzen Tag damit. Und das ist wirklich ein Learning. Ja, das ist nochmal eine andere Art von Stakeholder-Management, den das ich so vorher nicht kannte. Mhm. Was ich aber auch wollte, deswegen habe ich mich ja damals wirklich nach über 20 Jahren entschieden, zu sagen, ich verlasse meinen Ausbildungsbetrieb, um das auch mal zu erleben.
Mhm. Das ist ein ganz guter Übergang eigentlich auch zu den Themen, so ein bisschen Leadership und wie blickst du eigentlich generell so auf C-Level? Wenn man so auf dein LinkedIn geht, das machen ja wahrscheinlich einige Leute dann da auch danach, dann sieht man so einen Banner, da steht oben Lead und das sind so Würfel und den kann man dann den letzten Würfel umflippen und da steht dann nicht mehr Lead, sondern Learn. Mhm. Wie erklär das mal kurz oder wie versteht man das?
Also das eine, was ich schon immer gesagt habe, jeden Tag raise the bar, das bedeutet auch an mich, dass ich irgendwie jeden Tag mich auch mit mich selber beschäftigen muss und sagen, was für Skills kannst du, aber veralten die eigentlich gerade und muss ich mich darum kümmern, mich wieder weiterzubilden. Mhm. Und dann merkt man, dass manche Dinge, wenn ich dann zum Beispiel mit meinem 19-jährigen Sohn rede oder mit meiner 21-jährigen Tochter und es geht um Thema wie KIs, dann merkt man schon, dass man da auch mal seine Zeit mit seinen Kindern verbringen müsste und gucken kann, boah, und das kann man machen und jenes kann man machen und wie kann man das ins Büro übertragen, wie kann ich das selber benutzen, ob ich deswegen jetzt 10-mal am Tag ChatGPT benutze oder nur 3, also da mache ich keine Statistiken dazu, aber es gehört halt dazu, dieses Thema immer mitzunehmen, auch seine eigenen Mitarbeiter zu sagen, anzuregen, ihr müsst euch mit weiterentwickeln. Ja, ich glaube, es ist gerade auch für uns und auch in unserer Industrie, wir müssen produktiver werden. Ja, wir wollen wieder mehr Umsatz verdienen in diesem Land. Da müssen wir halt alle nochmal gucken und sagen, wie können wir denn selber an uns arbeiten und lernen. Es hat aber auch eben die andere Seite, was ich immer gerne sage, auch als C-Level, um nach oben zu kommen, fördere Leute, dass sie deinen Job machen können. Mhm. Das heißt, das Thema Learn auch weitergeben an die nächste Ebene, also ein Talentsucher zu werden. Ja. Und es ist immer weiter im eigenen Unternehmen promoted zu werden, wenn ich sage, da ist aber jemand, wenn ich morgen gehe, der kann sofort meinen Job übernehmen. Ja, mhm. Weil wenn ich nur der Einzige bin, der den Job übernimmt, warum soll ich mein Unternehmen da rausnehmen? Das habe ich immer probiert. Das ist...
Ist das was man lernen kann oder ist es was einfach wirklich mit der Zeit und mit der Erfahrung nur kommt? Wir haben immer auch mal wieder so eine Diskussion jetzt seit Januar und wir nehmen ja jetzt gerade noch im Januar auf. Wie sieht das C-Level in 2030 plus aus? Und da geht es auch so ein bisschen darum, sind das vielleicht auch dann wieder mehr Leute, die vielleicht jünger sind oder haben die eine andere Ausbildung? Waren die auch mal Vorstandsassistent oder bei einer Beratung etc.? Also gibt es diese klassischen Werdegänge dann noch im C-Level? Und es gibt ja aber auch einfach Erfahrungen, die kann man nicht wegcheaten, sozusagen. Da muss man die Zeit durchlaufen. Ist das vielleicht so ein Thema?
Also das ist wirklich ein spannendes Thema, denn die große Frage, wo ich ja am Anfang gesagt habe, man muss das Richtige tun, aber es muss noch jemand Richtiges zugucken.
Mhm, genau.
Um zu sagen, dieses Zugucken, um ein Talent zu erkennen, und Talente können ja in ganz unterschiedlichen Ausprägungen da sein. Ja, das kann eine fachliche Kompetenz sein, das kann eine kommunikative Kompetenz sein, das kann auch eine pure Führungskompetenz sein, um zu sagen, und das findet jemand und sagt, boah, und in dich habe ich das Vertrauen, dass ich dir am Ende eine ganze Einheit, eine ganze Gesellschaft, Kapital anvertraue, dass du das managst. Und da sage ich schon immer, da muss schon immer jemand mit da drauf gucken. Ja? Manchmal wird das reduziert auf 2, 3 Vorstellungsrunden und ein Assessment Center. Das ist bei einer externen Einstellung dabei. In einem internen Unternehmen finde ich solche Sachen wie Mentoring, aber eben nicht nur aufgesetztes Mentoring, wo man sagt, boah, die halten wir als Talente, die wollen wir jetzt zuordnen. Man muss auch immer mal wieder weiter noch die Augen offen lassen, wer ist eigentlich aus dem Raster rausgefallen, ist aber eigentlich doch noch ein Talent. Mhm. Weil da findet man dann auch manchmal noch Überraschungen und sagt, boah, den haben andere gar nicht draufgeschrieben, weil die den gar nicht so als C-Level sehen. Deswegen manchmal hat man Fähigkeiten. Und dann gibt es Leute, die wollen das. So wie ich das in der 11. Klasse vielleicht schon irgendwie als Samen eingepflanzt bekommen habe.
Ja.
Und es gibt Leute, die entdecken das erst zwischen 30 und 40 und wo man denen erklärt, du kannst das und du kannst das mehr. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ist das in jedem drin mit 25, 30 oder taucht es bei dem einem oder anderen erst mit 35, 40 auf und er wird von einem Mentor entdeckt und ermutigt, dass er sich doch dafür bewirbt, um auf diese nächste Ebene noch zu kommen.
Mhm.
Und es gibt auch Leute, die sagen, ich könnte das vielleicht, ich will das aber nicht.
Mhm. Dann ist ja eigentlich, oder wie wichtig findest du die persönliche, also wirklich egoistisch die persönliche Weiterentwicklung auch dafür, dass man dann ein guter Manager, eine gute Managerin, gutes C-Level ist? Würdest du sagen, dass das fast auch ein Hauptteil ist, weil das sind ja auch viele Eigenschaften, die man quasi als Person entwickeln muss, die man sich jetzt gar nicht so fachlich und skillmäßig aneignet, sondern muss auch einfach ein guter Typ sein, ein guter Mensch sein, oder?
Also das Thema Werte, ja, also Purpose, Werte, wie man mit Menschen umgeht und wie man Menschen führt, das ist in Familienunternehmen wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, als es in einem börsennotierten Unternehmen muss und vielleicht auch nochmal in einem PE-geführten Unternehmen. Aber prinzipiell glaube ich ja auch, dass die Mitarbeiter, die man selber hat, die können sich ja heute ihren Chef auch aussuchen. Wenn der Chef nicht gut ist, können Mitarbeiter auch gehen. Deswegen glaube ich, dass schon die Manager die Talente weiterentwickeln, die ein gutes Team haben, die auch viel bewegen, auch eine gewisse Wertekultur haben, wie sie mit ihren eigenen Mitarbeitern umgehen und wie sie die behandeln. Ja. Da sehe ich schon einen Zusammenhang, dass sie nicht immer gegeben sind. Ja, da bin ich dann immer der typische, ich sag mal CFO und sehr zahlengetrieben. Das ist wie eine Gaussglocke. Ich glaube schon, dass im Bereich von Six Sigma ganz viele in der Mitte drin passen. Aber es gibt sowohl ganz rechts Leute und ganz links Leute, die ganz anders ticken und das funktioniert auch. Ja, wie das dann funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, aber es funktioniert.
Mhm.
Ja. Wenn ich jetzt mal meinen Freundeskreis sehe und das ist vielleicht auch nochmal zu dem Thema, wie überlebt man als C-Level-Manager? Man hat ja irgendwann auch einen Freundeskreis, wo man merkt, da ist noch jemand im C-Level und da ist jemand und man merkt ja, dass man mit denselben Themen und Fragestellungen, das ist ja natürlich auch natürlich der Inhalt deines Podcastes, da hat man ja dann auch immer so 3 bis 5 vielleicht, wenn man gut ist, wo man mal anrufen kann, so, boah, jetzt bin ich in so einer Situation, jetzt nicht in einem fachlichen Problem und dann merkt man, dass die alle ähnliche Probleme haben.
Mhm.
Man merkt aber auch, und das wollte ich damit sagen, das heißt, die ich kenne, die entwickeln sich auch persönlich weiter und haben eine gewisse Wertekultur.
Ja, sehr interessant. Ja, jetzt hast du schon zweimal auch dann den Herrn damals erwähnt, der in der 11. Klasse da war. Der hat ja auf jeden Fall eine Strahlkraft. Ich glaube, dass du jetzt hier in dem Podcast hat man nochmal eine größere Strahlkraft und es ist für immer ja auch im Internet sozusagen. Das heißt, damit kann man natürlich auch jede Menge Leute erreichen. Vielleicht noch ein, zwei Fragen und dann sind wir auch schon fast fertig. Wie bildest du dich denn weiter? Du hast vorher gesagt, du sprichst dann vielleicht auch mit deinen Kindern oder so und fragst sie mal nach so KI-Tools oder so. Aber was sind so deine Go-To-Quellen für Weiterbildung? Sind es noch Bücher, vielleicht auch Podcasts, Magazine oder wie machst du das?
Also was wirklich ganz klassisch ist, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich natürlich mit Papier, also so wie ich heute über eine Holzplatte reden kann und erkennen kann, ist das eine USB-Platte, ist das MDF, wie vielschichtig ist, habe ich ja in der Voigt-Unternehmensgruppe nun auch genug mit Papier gearbeitet, deswegen habe ich gerne Papierbücher in der Hand, weil die Haptik von Papier habe ich echt genossen während der Zeit und man kann mit Papier echt viel machen und deswegen lese ich tatsächlich Bücher noch im Papierformat. Ja, lesen tue ich gerne. Ja. Ich habe einen Arbeitsweg von ungefähr morgens früh und abends so knapp an eine halbe Stunde ran. Da kann ich Podcasts hören. Das andere ist, ich bin in zwei Alumni-Vereinigungen, die auch immer Weiterbildungen anbieten. Ja, und das andere ist, und das finde ich hier ganz schön spannend, wir haben, wir sind bei einer Holding-Funktion, wir haben sowas wie eine Academy gegründet, aber nicht so eine klassische Academy, wo man sagt, boah, die müssen zu dem und dem als Pflichtprogramm hin, sondern wir bieten pro Woche 2 bis 3, 1,5 Stunden Vorträge an zu völlig unterschiedlichen Themen. Also da redet bei uns der Konstrukteur, da redet jemand aus der Fertigung, da redet jemand aus dem Marketing, da redet jemand aus der Digitalisierungsabteilung. Mhm. Und das ist echt spannend. Und das ist auch nochmal für das Change, was wir hier haben, einfach nur zu, der Simpelkamp kann so tolle Sachen in Einzelgesellschaften, wovon die anderen noch lernen können. Und denen wollen wir Raum geben, zu erklären, wie gut sie das machen, um dann aber nicht so zu kommen, ja, wir haben hier einen Zentralisierungsansatz und wir haben gesagt, das ist die beste Lösung. Dann fühlen sich die anderen drei sofort, nee, da, wenn ich jetzt zurückgehe und meinem Geschäftsführer sage, ich habe aber die Lösung aus der Einheit genommen, dann sagt er, da haben wir doch verloren. Aber wenn die Eigenerkenntnis ist, boah, ich habe aber bei Vorträgen gelesen, wie das in der Gesellschaft machen, wir sollten alle mal dahin gehen und gucken, ob wir nicht diese Lösung von denen auch nehmen können. Und davon lerne ich tatsächlich auch noch viel, dass man das eigene Unternehmen und dann eigene Fachleute wieder viel lernen kann.
Sehr cool. Also danke schon mal fürs Teilen. Bevor wir Abschluss machen, und wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, du kommst ja wahrscheinlich zu einem Thema auch nochmal wieder. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht im C-Level und auch nicht so in der Wirtschaft tätig wärst? Gibt es irgendwelche anderen Sachen? Wärst du dann wieder Golfer oder was würdest du dann machen?
Also ich suche mir meine Arbeit ja immer aus, weil sie mich leidenschaftlich kicken muss. Mhm. Ja, also das Produkt muss für mich spannend sein, die Umgebung muss für mich spannend sein. Und das vielleicht auch nochmal ein Rat. Ja? Wenn man irgendeine Aufgabe hat, wo keine Leidenschaft dahinter ist, dann muss man sich überlegen, ob man damit Höchstleistungen bringt. Golf ist schon meine zweite Leidenschaft. Ja? Also deswegen, wenn man mal fragt, was hätte ich nicht gemacht? Ich werde wahrscheinlich in der Industrie arbeiten. Ich habe schon früh gelernt, dass ich nicht gut genug bin, um mit Golfspielen Geld zu verdienen. Ja? Dafür habe ich tatsächlich ein paar gesehen, die das wirklich gut können. Das ist nochmal ein Unterschied dabei. Mhm. Aber dass man vielleicht in einem großen Golfclub der Manager wäre oder bei einem der großen Sportartikelhersteller in dem Bereich, im Marketing, im Vertrieb, oder sonst was. Ich glaube, sonst wäre ich in so einer Branche gelandet.
Ja. Also Sport. Super. Ja.
So. Ja. Aber ob ich dann, ich habe mal darüber nachgedacht, weil die Frage hast du vorher gestellt, habe gesagt, also ich glaube nicht, ich würde auf dem Mäher sitzen und einen Grün mähen oder sowas. Ich glaube, das dafür bin ich handwerklich dann doch nicht so geeignet und das wäre nicht meins. Also es wäre nichts Handwerkliches geworden.
Okay, verstanden. Ja, sehr gut. Ja, hier hören ja auch sehr viele Kollegen von dir zu. Das ist genau das Thema, was du vorher gesagt hast. Also die Leute suchen natürlich auch nach entweder Freunden oder Netzwerk im C-Level. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu teilen, bevor wir natürlich auch noch die Leute gerne auffordern, uns dann Feedback zu geben?
Zu teilen? Ja, da war noch so eine Frage, ob ich nochmal irgendwas anderes machen würde. Mhm. Also ich würde überhaupt nichts anderes machen. Eins habe ich aber gelernt, das sollte jeder, der auch C-Level werden will, nicht vergessen. Karriere ist nicht geradlinig, ja, sondern hat manchmal Umwege, die man teilweise selber nicht versteht. Im Nachgang versteht man die vielleicht. Und die größten Learnings hat man dann gehabt, wenn es auch mal nicht funktioniert hat, ja, und man eine Niederlage erlitten hat. Denn dieses Wiederaufstehen, um dann zu sagen, boah, das hat nicht funktioniert, um dann zu sagen, okay, dann probiere ich es aber anders, das Problem wird man irgendwie anders lösen, das gehört auch dazu. Mhm. Ja, das war noch so ein Punkt, den wir vergessen haben.
Ja, der ist gut. Da kann ich auch immer nur wieder sagen, wo wir eher schon wieder eine Sportepisode fast schon haben, dass man die Kinder in die Sportvereine schicken soll, weil da kriegt man öfter Niederlagen. Ich habe 2 Saisons lang im Basketball komplett verloren und in der nächsten Saison waren wir sowohl deutscher als auch international ziemlich erfolgreich. Da wird man dran gewöhnt, dass man auch mal verliert. Sehr gut. Martin, hey, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wer aufmerksam bis jetzt zugehört hat, der hat einiges an Learnings und auch einiges an Tipps, die über C-Level hinausgehen, mitgenommen.
Vielen Dank, dass du da warst. Dann zeigen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen, was für große Teile wir hier.
Ja, unbedingt. Also das will ich natürlich jetzt schon sehen, wo die Weltrekordteile entstehen sozusagen. Sehr gut. Ja, wer jetzt noch dabei ist, wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Man kann uns dann direkt auf LinkedIn erreichen, beziehungsweise auch einzelne Episoden mittlerweile auf einigen Plattformen kommentieren oder eben den Kanal abonnieren. Das freut mich natürlich immer, weil dann kommt das Ganze mehr Reichweite, auch wenn das am Ende des Tages nicht ganz so wichtig ist, aber ich möchte natürlich, dass diese Gespräche von möglichst vielen Leuten gehört werden und dann vielleicht auch der ein oder andere in der, in der 11. Klasse vielleicht so ein Gespräch hört und sich auch entscheidet, dann C-Level-Manager zu werden, da kann man nicht genug tun. Und dieser Podcast ist natürlich nur möglich, weil das Ganze mit einer Kooperation mit Atreus passiert, wo ich ja selber auch tätig bin. Also alles rund um die Fragestellung, habt ihr gerade die richtigen Leute, speziell zur richtigen Zeit im Unternehmen? Es können Ressourcenthemen sein, es können aber auch Kompetenzthemen sein, die ihr euch strategisch für einen gewissen Zeitraum mit ins Haus holt. Da kommt gerne auf mich zu. Man kann einfach mal so ein Sparring-Gespräch führen und manchmal hilft das euch auch schon. Manchmal findet ihr sogar auch was im eigenen Netzwerk. Das ist auch eine gute Lösung. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann können wir das auch mal zusammen angehen. Das macht sicher Sinn, dass man sich da auch einfach einen guten Partner mit dazu holt und vielleicht sind wir der. Ich freue mich auf Feedback und aufs nächste Gespräch, die thematische Episode, Martin, mit dir. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.